Wir alle werden täglich mit Nachrichten und Situationen konfrontiert, wo es schwierig ist zu erkennen, ob sie der Wahrheit entsprechen oder eine Lügentheorie. Denken wir nur an alle Nachrichten über die Geschehnisse seit dem 7. Oktober 2023 und über den Krieg in Israel. Was davon ist wahr oder eine Lüge? Ich gebe nachher kurz ein Beispiel dazu. Wir alle wollen leben, wenn möglich gut, erfolgreich, und wir möchten ein langes Leben haben. Das Leben hier und heute. Aber es gibt noch ein ewiges Leben. Welches ist wichtig oder wichtiger? Früher oder später werden wir alle sterben. Für alle diejenigen, die Jesus Christus als persönlicher Retter und Herrn angenommen haben, erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus gemacht hat: Wir haben das ewige Leben. Von der Wahrheit zum Leben, das ist das Thema von heute Morgen. Und gleich zu Beginn möchte ich den Theologen Stefan Vater zitieren. Er hat ein Buch geschrieben, was sehr interessant und empfehlenswert ist: Exploration Gott. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Und er schreibt: Man kann Gott nicht rational fassen, aber ihm relational begegnen. Christlicher Glaube ist zuerst eine Beziehung geschehend. Hier geht es nicht um Intelligenz, sondern um Weisheit. Nicht um Wissen, sondern um Gewissheit. Nicht um theoretische Kenntnis, sondern um erlebtes Bekenntnis. Damit wir uns aber auf das Wort Gottes richten, möchte ich drei Verse betrachten. Und das ist in 2 Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Und ich lese in der Bibel, Gott spricht heute, Übersetzung. Und einige Verse werden auch in der Thomson Studienbibel genommen. Es heißt ja, und auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Diese drei Verse sind für mich wie so eine Zusammenfassung von der biblischen Botschaft. Ich werde heute Morgen mehrere Bibelverse zitieren, weil das Wort erklärt sich selber und das beeindruckt mich und begeistert mich immer wieder. Aber ich werde nicht immer die Referenz nennen, damit es nicht zu viel ist. Zuerst ein paar Hintergrundinformationen. Paulus schreibt zwei Briefe an Timotheus. Und während seiner zweiten Missionsreise trifft er Timotheus in Lystra zum ersten Mal. Er wird Paulus auf mehrere Reisen begleiten. Und im ersten Brief wiederholt Paulus den Auftrag an Timotheus. Den zweiten Brief an Timotheus schrieb Paulus, als er in römischer Gefangenschaft war, und wahrscheinlich war es der letzte Brief, bevor er starb. Paulus will seinen jungen Mitstreiter und über ihn hinaus die Kirche aller Zeiten stärken. Und dieser Brief ist eine Lehre, Unterweisung über das Leiden und die Schwierigkeiten im Dienst der Christen. Paulus hat den guten Kampf gekämpft, wie er selber sagt. Und wir sind auch aufgefordert, derselbe Kampf zu führen. Paulus bleibt wie immer dankbar und vertraut auf die Gnade Gottes. Jetzt zurück zum Text. Es beginnt mit: Auf dieses Wort ist Verlass. Und in der Thomson-Studienbibel heißt, das ist gewisslich wahr. Und in der Bibel wird oft bestätigt, dass das, was geschrieben ist, wahr ist. Die Wahrheit ist das Fundament und die Grundlage der Bibel. Die Wahrheit von Christus ist der entscheidende Punkt, der über das Leben oder den Tod entscheidet. Und schon ganz am Anfang in der Bibel stellt sich die Frage nach der Wahrheit. Gott spricht zu Adam und Eva und sagt: Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und jetzt kommt die Schlanke, und sprach zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Und was hat der Mensch gemacht, beziehungsweise Eva und Adam? Nicht an die Wahrheit Gottes geglaubt, sich nicht an der Wahrheit Gottes orientiert. Und wie wir wissen, kam dadurch die Sünde in das Leben der Menschen. Und die Auswirkungen der Sünde sind bis heute spürbar, sogar manchmal katastrophal spürbar, und wir haben leider jeden Tag Beispiele dafür. Das Schlimmste ist, dass viele glauben, die Wahrheit zu kennen oder sie selbst zu sein. Ich habe meine Wahrheit, so wie du deine Wahrheit hast. Und ich gebe ein Beispiel zu den Auswirkungen von solchen Denken und Handeln. Ich lese einen Artikelabschnitt, welcher in das Wochenmagazin IDEA gegen Ende 24 erschienen ist. Miriam Olmer ist Islamwissenschaftlerin und arbeitet in der Nachrichtenagentur israelnetz.com in Jerusalem. Und sie berichtet: Ein Palästinenser aus Jerusalem sagte mir in einem Gespräch mit einem vielsagenden Lächeln: Miriam, schau, du hast deine Wahrheit und ich habe meine. Wenn das noch nur so einfach wäre. Als ich ihn fragte, wie er als gläubiger Muslim zu den Massaker am 7. Oktober 23 stehe, bei dem von Judenhass getriebene Palästinenser 1200 Menschen brutal ermordeten, verstümmelten oder vergewaltigten, einfach nur weil sie Juden waren. Und als ich ihn fragte, wie er zu den Geiseln stehe, die immer noch gegen ihren Wille unter schlimmen Bedingungen von der Hamas festgehalten werden, sagte der Hamas-Sympathisant schulterzuckend: Ob das alles wirklich so stattgefunden hat, können wir ja gar nicht sagen. Auf dieser Basis ist natürlich sehr schwierig, wenn überhaupt möglich, über Frieden, Wahrheit oder Gerechtigkeit zu sprechen. Jesus Christus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber auch in der Zeit von Jesus war die Wahrheit ein Thema, der sehr wichtig ist. Und bevor Jesus sein Leben am Kreuz für dich und für mich ihn gab, hat er ein Gespräch mit Pilatus geführt, und das Thema war Wahrheit. Jesus sagte: Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Und wie hat Pilatus daraus reagiert? Wahrheit, was ist die Wahrheit? Und wenn Pilatus sich nur ein klein wenig mit Jesus Christus befasst hätte, müsste er diese Frage nicht stellen. Er wüsste, dass Jesus selbst die Wahrheit ist, umso mehr, weil Jesus selbst sagte, ich zitiere: Ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts zu verbergen bedeutet, transparent zu sein und für Jesus die Wahrheit zu sagen. Erkennen wir heute die Wahrheit, die in Gott ist? Oder anders gesagt, befassen wir uns mit der Wahrheit Gottes? Ich würde empfehlen, das zu machen, indem man zum Beispiel in der Bibel liest, forscht oder man selber Gott fragt im Gebet. Jesus hat so oft gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und er hat gewusst, warum er so oft die Wahrheit bestanden hat. Er, der die Wahrheit selber ist. Er ist und sagt die Wahrheit und trotzdem glaubt man nicht an ihm. Johannes 8, ich, also Jesus, aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, warum ihr mir nicht glaubt. Warum ist das so? Und heute immer noch. Und Jesus selber gibt die Antwort, als er mit Nikodemus sprach. Er sagt, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Heute, 2000 Jahre später, es ist immer noch so. Doch wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Und an dem halten wir uns fest. Ich bin sehr froh und dankbar durch die Gnade Jesus Christus, diese Basis der Wahrheit in Jesus zu haben. Und über die Wahrheit könnte man natürlich noch sehr viel sagen. Ich möchte aber nur kurz einen Input weitergeben. Ich habe etwas auf Französisch gelesen, was mir sehr ermutigt hat. Emet und Emuma. Auf Hebräisch wird auf Französisch Vérité et foi. Auf Deutsch Wahrheit und Glaube. Und zwischen diese beiden Wörter besteht eine enge Verbindung. Die Wahrheit bringt den Glauben hervor und der Glaube hat nur in der Wahrheit eine solide Grundlage. Ich wiederhole noch einmal, die Wahrheit bringt den Glauben hervor und der Glaube hat nur in der Wahrheit eine solide Grundlage. Ja, diese Verbindung zwischen Wahrheit und meinem Glauben sind die Grundlage meines Lebens. Und wie König David sage ich auch, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Oder wie Paulus in den Thessaloniker schreibt, Gott hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Weiter lesen wir im Text, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Welche Reihenfolge gibt es für Menschen, die sich für oder gegen Jesus entscheiden oder entschieden haben? Und ich habe eine kleine Darstellung von einer Enzyklopädie der biblischen Schwierigkeiten wie folgt übernommen. Also ganz oben, wir haben die erste Auferstehung, das ist geistlich, und dann die zweite Auferstehung, welche körperlich ist. Und unten haben wir der erste Tod, das ist körperlich, und dann der zweite Tod, der ist geistlich. Und bei der ersten Auferstehung sind diejenigen, die dem zweiten Tod entgehen. während die zweite Auferstehung diejenigen, die betrifft, die den ersten Tod erlitten haben. Und das ist ein Kreuzschema. Und das Thema darüber ist nicht einfach und sehr umfangreich. Aber ich versuche, eine einfache, kurze Darstellung oder Reihenfolge zu geben. Ich mache zuerst noch einen Hinweis. Das ist nicht die Reihenfolge der Endzeit mit der Wiederkunft Christi. Es sind also keine eschatologischen Modelle berücksichtigt. Hier geht es um den wesentlichen Unterschied und deren Konsequenzen zur Entscheidung mit oder ohne Jesus Christus. Und Jesus sagt selber in Lukas 11, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Dann schauen wir zuerst mit Jesus Christus. Wir haben das Leben, wir sind da. Und dann gibt die erste Auferstehung, und das ist, was wir auch als Bekehrung. Wir nehmen Jesus Christus in uns, und das ist die Bekehrung, das ist die erste Auferstehung. Dann sterben wir, das ist der erste Tod. Und dann gibt es eine zweite Auferstehung, und dann kommen wir zum Thron Gottes. Und jeder von uns wird über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und wir werden, wie Paulus sagt, ein Siegeskranz bekommen oder wie in der Offenbarung 11 ein Lohn oder eine Belohnung bekommen oder die Krone des Lebens erhalten und dann das ewige Leben mit Jesus. Und ohne Jesus Christus, das Leben ist dasselbe hier, aber es fällt die erste Auferstehung. Dann kommt der erste Tod, wie oben. Und dann die zweite Auferstehung, wie oben. Und dann ändert sich. Dann gibt es das Gericht Gottes. Und danach der zweite Tod. Und dann die Hölle. Und jemand hat gesagt, die Hölle ist so ewig wie der Himmel. Ich erkläre kurz jetzt jede Station. Zuerst das Leben, die sichtbare Welt, die Gott am Anfang schuf. Können wir Menschen mit unseren fünf Sinnen erkennen? Also wir hören, wir sehen, wir riechen, wir schmecken und wir fühlen. Und diese Sinne brauchen wir auch, um die Wahrheit bezüglich des Wort Gottes vom Leben in Jesus Christus zu bezeugen. Zum Beispiel Johannes sagte, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Enden betastet haben vom Wort des Lebens. Ja, Jesus Christus war als Mensch und Gott auf der Erde begleitet von seinem selbstgewählten Jüngern. Wir stellen also fest, dass diese Sinne in der Bibel erwähnt werden, um den Unterschied zwischen Gott und Götzen klarzustellen. Zum Beispiel im Psalm 115 sagt, diese Götzen sind Figuren aus Silber, Gold, Holz, Stein und von Menschenhand gemacht, mit Ohren, die nicht hören, mit Augen, die nicht sehen und mit einer Nase, die nicht riechen kann, mit Händen, Füßen und so weiter. Und im Vers 8 von Psalm 115, genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Gott hat uns die Sinne gegeben, als er der Mensch erschuf, nach seinem Bild, als Mann und Frau. Und Gott hat kein weiteres Geschlecht gemacht. Das ist auch die Wahrheit. Und alle anderen Geschlechtsformen sind nur Erfindungen von Menschen und haben nichts mit Gottes Schöpfung zu tun. Wir wollen unserem Schöpfer danken und ihn ehren für alles, was er gemacht hat. Aber schon immer verehrten Menschen die Schöpfung vor dem Schöpfer. Und Paulus hat einmal gesagt, sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut, gut für uns. Dann weiter, erste Auferstehung. Und das ist geistlich. Das ist nur für die, die in Jesus Christus neu geboren sind. Und wir kennen die Aussage in 2. Korinther, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und im Johannes 5 spricht Jesus über die erste Auferstehung. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimmen des Sohnes Gottes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Es gibt eine erste Auferstehung. Ja, sie ist schon da, sagt Jesus. Und das ist dann, wenn die geistlich tot sind. Wenn wir nicht mit Jesus sind, wir sind geistlich tot. Die Stimme des Menschensohns hören und das ewige Leben erlangen, aufnehmen, dies geschieht, wenn wir uns zu Gott bekehren. Wir leben weiter, aber nun mit dem Geist Gottes. Und das ist die erste Auferstehung. Und es gibt mehrere Stellen, die über diese erste Auferstehung berichten, zum Beispiel im Kolosser 3. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Und weiter, derselbe Vers, was Dodo schon gelesen hat, im Johannes Kapitel 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Weil wir mit Jesus auferstanden sind, leben wir weiter. Jean-Paul lebt weiter. Im Mai und Juni hatten wir von Jochen Hauser Predigten über Galater 5, 22, die Früchte des Geistes. Es geht um das neue Leben durch den Geist in Jesus Christus. Und im Vers 25 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wir haben ein neues Leben durch den Geist empfangen. Weiter gehen wir auf erste Tod. Und das ist körperliches Sterben, betrifft alle Menschen auf der Erde. Es gibt hier aber einen großen Unterschied für die, die in Jesus Christus sterben. Die Bibel sagt, glücklich sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Unser Körper geht zurück zur Erde, aber geistlich leben wir weiter, wie vorher gesagt im Galater 5, Vers 25. Weiter gibt es die zweite Auferstehung, und das ist körperlich, und das ist für alle, die gestorben sind. Die allgemeine Auferstehung der Körper, wobei es zwei Kategorien gibt. Diejenigen, die zum ewigen Leben auferstehen, und diejenigen, die zum Gericht Gottes und den ewigen Tod auferstehen. Im Johannes 5, wir haben über die erste Auferstehung was gelesen, und weiter im Vers 28, 29, Jesus spricht weiter und sagt, seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich, Jesus, euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zum neuen Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Und dann weiter noch der zweite Tod. Geistlich, nur für die, die nicht in Jesus Christus neugeboren sind, für alle, die Jesus Christus nicht angenommen haben, kommt das Gericht Gottes, welches gerecht und richtig ist. Und das Schlimmste wird die ewige Trennung von Gott sein. 2. Thessaloniker. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, so dass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Und hier kommt wieder die Wichtigkeit der Wahrheit. Wie schon am Anfang erwähnt, der über Tod oder Leben entscheidet. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Oder anders formuliert aus der Übersetzung vom Thomson Studienbibel, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Der zweite Tod wird noch in Offenbarung 21 beschrieben, was zum Nachdenken herausfordert. Hier nur der letzte Teil. Auf sie und alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Und der Tod selber wird im Feuersee geworfen. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er auch ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich weiß, es ist schwierig, sowas zu sagen oder sowas zu hören, aber das ist das Wort Gottes, das wahre Wort Gottes. Nehmen wir es ernst. Und noch das zweite, beziehungsweise ewiges Lebens. Und das ist geistlich nur für die, die in Jesus Christus neu geboren sind. Wo stehst du? Wo liebst du die Wahrheit, Jesus? Welche Gewissheit hast du dann? Das Wort ist wahr, haben wir gehört. Im Vers 11 von unserem Text steht, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Klarer kann es nicht sein. Wenn dein Glaube an die Wahrheit von Jesus Christus echt ist, dann kannst du die Gewissheit haben, mit ihm das ewige Leben zu haben. Und das heißt, was die Bibel sagt, wir sind vom Neuen geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wir werden immer mit unserem Herrn und Erlöser sein. Gott wird in unserer Mitte bei uns sein. Er wird alle unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keinen Leid, keinen Schmerzen oder Rangschrei. Und wer Durst hat, wird umsonst von dem Wasser zu trinken bekommen, das aus der Quelle des Lebens fließt. Alles wird neu. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Bleiben wir standhaft, treu bis am Schluss. Sei getreu bis an dem Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und wenn es schweren Zeiten gibt oder wir gesündigt haben, wenden wir uns sofort an Gott und bitten wir ihm um Vergebung. 1. Johannes, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. das wir begonnen haben. Und dazu kommt noch, dass Jesus selber für uns betet. Er hat für Petrus gebetet. Der Super- oder Oberapostel hatte es nötig, weil Satan ihn versucht hat. Auch heute noch will Satan uns vom Frieden Gottes trennen. Doch Jesus ist da, schützt uns, bewahrt uns, und damit wir auf dem Weg treu bleiben können. Aber wir müssen es wollen und es ihm auch im Gebet sagen. Jesus sagt, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Und zuletzt Vers 13. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ja, wir wollen uns erinnern und nicht vergessen, was Paulus genau an Timotheus sagt im ersten Brief, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geister zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind, weil der Teufel uns zu Fall bringen will. Wie vorher schon gesagt, Jesus hat für Petrus gebetet, dass er seinen Glauben nicht verliert. Und was Jesus damals für Petrus gemacht hat, macht er für dich und für mich heute immer noch. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Er ist unser Anwalt, der beim Vater uns eintritt. Und weil Jesus Christus persönlich für uns steht, können wir die Gewissheit haben, das ewige Leben zu bekommen bzw. zu haben. Und zum Schluss, am Anfang bei den kurzen Hintergrundinformationen habe ich erwähnt, dass Paulus in römischer Gefangenschaft ist oder war und wahrscheinlich zum letzten Mal, bevor er starb, geschrieben hat. Was sagt er am Ende seines Lebens? Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Genau um dieses Ziel zu erreichen, wünsche ich allen hier, dass wir alle diese, alle anderen sind. Wir wollen am Glauben festhalten, um den Siegenkranz zu empfangen. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen. Amen.